ARD.
Also früher war das so das Land von Bären und von Wildnis. Masuren war so das Unerschlossene. Das ist so ein bisschen wie Kanada. Das ist einfach irre schön. Es gibt keinen Bootsführerschein. Es kann jeder, der möchte, kann in Masuren einfach ein Hausboot mieten. Und dann hatten wir ein Hausboot gemietet, nur für uns, und haben gesagt, wir wohnen eine Woche auf diesem Boot, fahren überall rum auf diesen 2700 masurischen Seen und gucken einfach mal, was es so gibt. Und dann habe ich überhaupt erst mal hören können, wie ostpreußisch klingt. Man hört ja hier so Witzchen darüber. Kein, Main. Und dann hörst du das in echt und da geht einem das Herz auf. Also ich glaube, dass in diesen Leuten einfach so ein großer Schmerz ist. Also da liegt so eine Melancholie über dem Land. Und ich habe mir eingebildet, dass ich das auch fühlen kann.
Wieso um alles in der Welt können in Polen die Schiffe den Berg rauffahren? Wie spricht man auf Ostpreußisch möglichst kultiviert übers Klauen und Stehlen? Und warum gehört der Mastbruch zum Schnapstrinken unbedingt dazu? Julia Finkernagel hat Antworten auf all diese Fragen mitgebracht in ihrem Reiserucksack aus Polen. Und angetan hat es ihr da ganz besonders eine bestimmte Region, nämlich Masuren. Hallo zusammen, mein Name ist Nikolas Golsch. Ich bin wie immer Julias blinder Passagier in diesem MDR-Podcast. Es geht ostwärts, auf Reisen zwischen Fernweh und Fettnäpfchen, natürlich in der ARD-Audiothek. Hallo Julia.
Hallo Nico. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Sprachkurs Nummer 6.
Sprachkurs Nummer 6 ist polnisch, heißt guten Tag, aber eigentlich begrüßen die sich anders.
Nämlich?
Pass mal auf.
Schön, dich live zu sehen. Nein, in Polen dreimal. Oh. Eins, zwei, drei.
Nur die Männer oder auch die Frauen? Die Frauen müssen nur stillhalten.
Die Frauen müssen nur stillhalten.
Das ist ja toll.
Schön, dich zu sehen in Danzig.
Ja, Robert war dein Gastgeber da, ne?
Hier sein
kann. Ausgerechnet an der schönsten Straße in Danzig, Frauengasse. Mhm.
Also eigentlich toll, müsste ich jetzt rüberkommen zu dir. Also wir müssen es ja erklären, hier ist ein großer Tisch zwischen uns. Deswegen haben wir natürlich ein bisschen Abstand, wenn wir jetzt aufzeichnen hier diesen Podcast. Aber eigentlich müssten wir uns jetzt mit Küsschen begrüßen.
Genau, und das ist tatsächlich so, dass in Polen die Männer die Frauen küssen. Und das ist kein aufdringliches Knutschen oder so, sondern das ist so ein aseptisches Küsschen auf die Backe.
Aber das gibt's
also
ja in
so begrüßt
Kulturen,
man
ne?
seine Tante. Das ist kein Luftküsschen. Du kriegst wirklich, also das entsteht Berührung.
Okay.
Du kriegst dann so ein Küsschen auf die rechte Wange, auf die linke Wange. So wird das gemacht. Und das hat was sehr, sehr Freundliches, Fröhliches. Und ich finde es respektvoll. Es ist nicht komisch. Es ist kein Übertritt oder so.
Ja, aber ist ja immer schwierig, finde ich. Gibt es ja auch in anderen Kulturen, dass man sich so mit Küsschen begrüßt und nicht zu viel zu schmatzen und aber auch gleichzeitig nicht gar nicht berühren. Das ist ja ein schmaler Grat dazwischen.
Ja,
ne?
Das ist auch ein schmaler Grat. Und ich bin so ein Umarmer, also wir vom Film umarmen ja gerne alles. Und wenn ich das manchmal in Filmen sehe oder auch beobachte, hast du mal einen Amerikaner umarmt?
Noch nicht, nee.
Da entsteht überhaupt kein Körperkontakt. Also die umarmen sich mit der größtmöglichen Distanz, also nur Schultern so ein Stück nach vorne und alles andere zurück, damit es nicht zu nah ist. Und da denke ich jedes Mal, dann kannst du es ja auch sparen.
Ja.
Wenn ich jemanden umarme, dann ist das warm, voller Körperkontakt und mit Herz und mit Werbe. Und deshalb hat mir das in Polen so gut gefallen. Du kriegst so einen Schmatzer und der kommt von Herzen und trotzdem wirst du dabei nicht angegraben oder so.
Und das war in der Frauengasse, das hatte Robert ja gerade schon gesagt. Wie sieht's da aus in der Frauengasse in
Danzig?
Wunderschön. Ne?
Also das ist so die Vorzeigegasse in Danzig. Das ist eine alte Gasse, die wieder aufgebaut wurde. Die ist wirklich komplett im alten Stil wieder aufgebaut worden. Da ist Kopfsteinpflaster, da geht man mehrere Stufen hoch zu den Häusern. Da sind so Stände mit Bernstein und so allen möglichen Dingen, die Touristen wohl gerne mögen könnten. Und dann gehst du diese Straße runter und landest unten am Wasser, am Kai, der nennt sich Lange Brücke, und bist an der Mottlau. Und das ist so der Touri-Hotspot in Danzig. Das ist jetzt noch nicht Masuren, sondern das ist noch, Danzig gehört zu Pommern. Aber das war für uns jetzt ein toller Auftakt, diese Reise in Danzig zu starten und uns dann über Wasser mit möglichst vielen Wassertransportmitteln fortzubewegen bis nach Masuren.
Okay, wir bleiben noch ein bisschen in Danzig. Bin noch nie da gewesen in Danzig, aber ich stelle es mir immer vor als die schöne Stadt am Wasser an der Ostsee, ne?
Also es ist irre schön, aber in Polen gibt es viele schöne Städte am Wasser. Aber Danzig ist schon, das ist schon eine echte Perle. Das ist schon toll.
Was macht man so in Danzig? Was hat Robert dir zuerst gezeigt in der Stadt?
Also er hat mir wirklich diese Touri-Hotspots gezeigt. Wir sind zur Langen Brücke gelaufen. Da ist dann steht so ein riesiges Schiff, liegt da im Hafen. Das fährt auch ab und zu hin und her, die Schwarze Perle. Das fand ich jetzt ein bisschen zu touristisch. Das ist so Disneyland in Polen. Das ist nachempfunden von, wie heißt das auf Deutsch? Pirates of the Caribbean. Wie heißt das denn? Fluch der Karibik.
Nicht Pipi Langstrumpf. Nein,
Fluch.
Das ist was anderes.
Ich wollte sagen, Piloten der Karibik. Nein. Fluch der Karibik ist das so ein bisschen nachempfunden. Also da fährt so ein Schiff im Hafen rum. Da gibt es eine ganz tolle Drehbrücke. Die dreht sich entweder komplett ein, dann können rechts und links davon Schiffe durchfahren. Oder sie dreht sich quer, dann können Fußgänger drüber gehen. Und Robert hat mit mir als erstes eine Kajaktour gemacht. Du kannst mit dem Kajak sozusagen durch die Altstadt fahren. Das ist natürlich irre toll. Und da habe ich Roberts erste Qualitäten kennengelernt. Der kann nämlich alles. Der ist nicht nur schlau, der ist belesen, der ist Historiker, der kennt sein Land total gut, der ist unglaublich höflich, der sieht gut aus. Ja. Dann ist er auch noch sportlich. Der konnte alles, der hatte Nerven wie Drahtseile, also es war ganz schlimm, der war ganz schlimm.
Perfekt.
Ja, und mit dem haben wir wirklich eine schöne Zeit gehabt.
Ich kann mir vorstellen, da gab es bestimmt auch erstmal so einen Schnaps in Danzig, oder?
Natürlich, also da trinkt man erstmal einen. Wir sind in so ein sehr gängiges Restaurant gegangen und da gibt es verschiedene Schnäpse, die es auch so aus alter Zeit noch gibt sozusagen. Da gibt es einmal den Machandl, das ist ein Wacholder-Schnaps, der von einer niederländischen Familie in Danzig immer gebraut wurde. Den trinkt man dort heute noch. Mittlerweile wird der in Deutschland hergestellt und dorthin geliefert. Aber den kannst du dort überall bekommen und der schmeckt eigentlich ganz lecker. Und der wird auf eine traditionelle Weise getrunken. Also ist ja alles immer ritualisiert, Natürlich. Damit man nicht einfach nur prollig einen runterkippt. Das könnte ja jeder. Der Machandl wird serviert mit einer Trockenpflaume, also ein kleines Schnapsglas mit einer Trockenpflaume drin. Und die ist aufgespießt auf einem Zahnstocher.
Aha.
Und man trinkt, um die Matrosen zu schützen. Also wir versenken quasi beim Trinken ein Boot und brechen den Mast. Und dadurch, dass wir das ja tun beim Trinken, muss es den Matrosen nicht passieren.
Also die Trockenpflaume ist quasi das Schiff. Der Zahnstocher ist der Mast.
Genau.
Und weil es im Schnaps ist, ist es im Wasser.
Genau. Und du trinkst die, nimmst die Pflaume in den Mund, parkst die in der Backe.
Oh Gott, wie Hamster.
Schluckst runter, also den Schnaps, separierst im Mund den Kern von der Pflaume, spuckst den Kern wieder aus in das leere Glas, nimmst den Zahnstocher und brichst ihn und wirfst ihn dazu.
Das ist aber eine Kunst für sich, ne?
Ja. Also dann hast du den Schiffsrumpf gerettet und den gebrochenen Mast gerettet und dann kann eigentlich nichts schief gehen. Und das war so eins der ersten Programmpunkte, die Robert sich für mich ausgedacht hat.
Also in Polen muss man stoßen.
Anstoßen, meint er?
Zuerst.
Was sagt man?
Zum Wohl. Na zdrowie auf Polnisch.
Na zdrowie. Ist Polnisch.
Okay, da gehen die Instruktionen nach.
Ja.
Rausnehmen.
Das kann ich.
Essen.
Das ist das Schiff dann, ne?
Pflaume, ja.
Der Stein ist links, die Pflaume ist rechts.
Dann trinken.
Habe ich gemacht. Dann hast du diese Pflaume eine ganze Weile in der Backe und separierst sie vom Kern.
Und darfst sie nicht runterschlucken.
Stein wieder rein.
Und?
Mast brechen.
Der Zahnstocher.
Genau.
Und dann reintun. Achso, richtig genau. Durchbrechen.
Durchbrechen und dann wieder ins Schnapsglas.
Alle.
Geschafft.
Zack. So geht das.
Guck.
Also rituelles Trinken. Jetzt haben wir schon einen Matrosen gerettet. Jetzt müssen wir das nächste trinken.
Ja, was ist das?
Es gibt noch ein zweites Getränk, was auch ganz typisch für Danzig ist. Das kann man auch bei uns kaufen. Und das ist das Danziger Goldwasser.
Das habe ich schon mal gehört.
Ein Schnaps mit Blattgold drin. Da gibt es Legenden, es gibt dort so einen großen Brunnen mit einem Neptun drauf, dass der Neptun sich geärgert hat, dass die Touristen immer ihre Münzen da reinschmeißen und dass er mit seinem Dreizack in diese Münzen gestochen hat und so ist das Goldwasser entstanden. Stimmt aber nicht. Gibt eine andere Legende, die ich stimmiger finde, und zwar, dass Maler, die mit Blattgold gemalt haben, hinterher ihre Pinsel ausgewaschen haben und da ist das Blattgold sozusagen drin geblieben in dem Wasser.
Okay. Also und das gibt es heute noch als Schnaps.
Und das gibt es heute noch als Schnaps und das schmeckt auch ganz gut.
Dann kommt die Königin zum Schluss.
Die Königin kommt zum Schluss.
Ranziger Goldwasser. Julia, nach der polnischen Tradition zuerst anfassen. Was sagt man da?
Na zdrowie, sagt man da.
Na zdrowie.
Das klingt schon sehr polnisch.
Ah ja, habe ich schon geübt. Jetzt, und dann hast du aber diese Goldblättchen hast du dann im Mund. Die kannst du richtig...
Ach, das ist nicht einfach nur aufgelöst, sondern nee, sind wirklich so Stückchen.
Ja.
Ich glaube, da sollen keine Goldblättchen bleiben.
Genau, du willst sie nicht im Glas lassen. Ne? Ja. Das wäre Verschwendung.
Ich habe alle Goldblättchen im Mund.
Und du klingst etwas strapaziert.
Ja.
Und, wie geht's dir?
Frische Luft, ja, hervorragend.
Ich vertrage ja nicht so viel Alkohol und wenn ich jetzt, das war jetzt mitten am Tag um 12 Uhr, ich muss dazu sagen, vor dem Machhandel und dem Goldwasser oder dazwischen gab es noch ein Likörchen, so ein Hauslikör, das war so ein, ich weiß nicht, Marille oder irgendwas und dann drei alkoholhaltige Getränke bei meiner Statur
ja.
mit wenig Unterlage. Wir haben so ein paar Vorspeisen vorher gegessen. Ich hatte sofort einsitzen.
Also das war das Frühstück quasi an dem Tag.
Genau, Frühschoppen.
Und, mit Robert.
Genau, und ich sehe das dann im Schnitt und lache mich kaputt, weil ich sehe mir sofort an, da habe ich einen im Tee. Und okay. So sind wir dann aus diesem Restaurant relativ fröhlich rausgekommen und fand ich Danzig schon mal ziemlich super.
Ja, super. Und dann ging es wie genau. weiter?
Dann haben wir uns vorgearbeitet, dann haben wir bei einem polnischen Freund von Robert, der heißt Łukasz, das ist dieses L mit dem,
ja,
siehst du das?
Mit,
ne?
Dem Strich drin. Ne? So
genau, das
schräg.
L mit dem Strich wird nicht wie ein L ausgesprochen, auch nicht wie ein L, sondern wie ein englisches WH, Łukasz.
Ja, ich hatte mal einen Kollege, der hieß genauso.
Genau, die Währung heißt auch nicht Zloty, sondern Swati.
Swati.
Wenn du richtig cool sein willst, kannst du das aussprechen. Kostet so ein bisschen Überwindung, weil es ja ein L ist.
Swati,
also,
ja.
Łukasz hat uns beigebracht.
Man darf es halt nicht vor sich sehen, man darf sich nicht aufschreiben. Ne?
Genau, du musst einfach zuhören und dann kannst du das ja auch. Und Łukasz hat ein eigenes Hausboot gehabt, was er auch selber so gebaut hat. Also er hat so eine kleine Werft und der hat uns beigebracht, wie das überhaupt funktioniert. Also wie man steuert. Du hast ja so ein Steuerelement, was du nach vorne schiebst.
Dann
fährt das
quasi,
wie so ein Joystick, genau. Dann fährt es vorwärts, dann ziehst du das hoch, dann ist neutral. Dann ziehst du es nach hinten, fährt das Boot rückwärts. Dann hast du halt dein Lenkrad und so ein paar Sachen. Der hat uns gezeigt, wie man einparkt, wie du an so einem Steg anlegst und so. Es gibt keinen Bootsführerschein. Es kann jeder, der möchte, kann in Masuren einfach ein Hausboot mieten.
Oh, das ist aber auch cool.
Ja, und dann, wenn du jetzt einen sehr vorsichtigen Bootsvermieter hast, dann sagt der dir, fahrt mal eine Runde, ich gucke mir das mal an, ob ihr das könnt. Oder du hast einen, der sagt, es ist mir eh alles wurscht, wir sind hier versichert, macht einfach.
Ja. Und was war Łukasz für einer?
Łukasz hatte ein Interesse, uns das zu zeigen, weil wir ihn ja auch darum gebeten haben und wir haben es beide quasi dann geübt, einpacken geübt. Ich fand, das ging ganz gut und ich fand uns dann auch eigentlich gewappnet dafür, eine eigene Bootstour zu machen. Mhm. Jetzt muss ich aber noch erzählen, wir sind mit Łukasz zusammen mit seinem Boot den Oberlandkanal gefahren. Das ist so ein Gebiet in Ermland, Masuren. Also Masuren ist nicht mehr alleine, sondern Masuren und Ermland sind zusammen eine Woiwodschaft. Es gibt 16 Woiwodschaften, also wie bei uns Bundesländer. Und im Nordwesten ist das Oberland, das sogenannte Oberland. Und da gibt es den Oberlandkanal. Und das ist ein Kanal, in dem du mit dem Schiff bergauf fährst.
Was?
Das heißt, du fährst fünfmal in so eine Art Schleuse rein. Dann wird das Boot in eine Lore reingefahren, so ein Holzgerüst.
Aber die muss ja riesig sein, dass ein ganzes Boot da reinpasst.
Ja, die ist riesengroß. Dann fährt das Boot da rein. Dann wird nur durch den Wasserpegel, das sozusagen ausgeglichen, dass du in die nächste Stufe kommst. Und so kannst du mit fünf Schleusen 100 Meter Höhe überwinden und bist dann sozusagen oben im Oberland. Und dann kannst du wieder bergab fahren. Dann bist du auf der Ebene mit Seen und so weiter.
Okay.
Das haben wir mit Łukasz gemacht und da durfte ich ganz viel lenken und war super.
Julia hat das Schiff bergauf gesteuert.
Ja, Julia hat sich auch mega kapitänsmäßig gefühlt. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt können wir das. Und dann hatten wir ein Hausboot gemietet, nur für uns, also für uns als Drehteam. Robert, ich, der Kameramann Michael und unser Tonmann Christian. Wir waren zu viert, so ein kleines Hausboot, und haben gesagt, wir wohnen eine Woche auf diesem Boot, fahren überall rum auf diesen 2700 masurischen Seen und gucken einfach mal, was es so gibt. Mhm. Und das Erste, was passiert ist, ist, dass das Wetter schlecht war. Es hat geregnet, wir haben bei Regen unser Boot in Empfang genommen. Es war ein ganz doofer Tag, und dann dachte ich schon, oh, wie soll das jetzt werden? Und dann sind wir rausgefahren, da fährst du aus Angerburg, das ist so ganz kurz, vielleicht 10 Kilometer vor dem Königsberger Oblast, also vor der russischen Grenze quasi, steigst du ein in dein Boot, fährst einen sehr engen Kanal entlang, und uns ist total entgangen, dass uns alle Leute entgegenkommen. Also dass wir wirklich das einzige Boot waren, was da samstags morgens ausgelaufen ist. Wir waren aber so abgelenkt mit roten Bäckchen.
Und ihr wolltet ja auch einen Film drehen einfach. Ihr wolltet Bilder einfangen,
genau, hatte wahrscheinlich auch einen Auftrag,
straffen Zeitplan und so, ne?
Genau, wir waren ja zum Spaß da. Ja. Und irgendwann kam uns das Spanisch vor, und dann hat Robert mal auf seine Wetter-App geguckt.
40 Kilometer pro Stunde. Das ist schon eine Warnung. Die geben schon eine Warnung.
Wir fahren hier bei Wetterwarnung los und sind beide noch nie Hausboot gefahren, außer mit Wukasch.
Von 30, also ab 16 Uhr ist es weniger.
Also das war die Windgeschwindigkeit.
Ja, genau, Windgeschwindigkeit.
Das ist der Mauersee beim Nebel.
Der Mauersee. Und da fahren wir jetzt auch drüber, oder wie? Nee, Robert, ganz ehrlich, das können wir nicht machen. Nee, das können wir auf keinen Fall machen. Das traut mich nicht. Ja, wir drehen um.
Und warten 1-2 Stunden. Nach der Wettervorhersage in 2 Stunden soll es besser sein.
Ja. Ich habe Nordpolen gesagt, nicht Nordpol.
Ja, Robert war ganz cool. Also der sagt das ja dann in einer Seelenruhe. Okay, ja. 40 Stundenkilometer Wind.
Es klang jetzt auch nicht so, als müsste man sich große Sorgen machen.
Ja, in dem Kanal ging das auch noch.
Scheiße.
Oh, das war mein Fluch. Da ist mir ein Fluch entfahren. Der hat es bis in den Film geschafft. Also in dem Kanal sind noch Bäume rechts und links. Da kriegst du das nicht so mit. Aber wir konnten quasi schon sehen, dass am Ende des Kanals der Mauersee, dass der echt eine Brandung hatte. Und dann lag links von uns schon so ein Boot halb auf so Steinen. Mhm. Die Typen waren halb ausgestiegen, halb im Boot. Und ich dachte, ach du Scheiße, gut, wenn die ersten
schon... Das war das Warnzeichen, ne?
Ja, und dann hat mich so richtig die Panik befallen. Und das war auch klar, wir können jetzt auch nicht 2 Stunden warten und dann losfahren, weil dann wäre es dunkel geworden und wir wären im Dunkeln auf diesem riesigen Mauersee gewesen. Also das heißt, wir mussten direkt umdisponieren, umdrehen, sind wieder in Richtung Hafen gefahren. Dann war das mega peinlich, weil es ja klar war, die sehen uns ja dann alle. Ja, alle anderen sind ja im Hafen geblieben. Wir waren die totalen Deppen. Und dann haben wir so etwas vorm Hafen direkt beim Hafenmeister angelegt und haben da dann, haben wir schön gekocht, haben die Nacht dort verbracht.
Auf dem Boot.
Auf dem Boot, genau. Und haben es am nächsten Tag wieder versucht. Aber ich war ziemlich bedient an dem Tag, weil ich dachte, ey, wenn das so schon anfängt, wie wollen wir denn eine Woche hinkriegen, wenn wir nicht mal diese erste Stunde bewältigen?
Und vor allem, das Wetter ist ja vielleicht nicht nur einen Tag schlecht, sondern auch den Rest der Woche noch.
Die
ne?
Wettervorhersage war verheerend, aber du kannst ja dann so einen Dreh auch nicht mal eben umplanen. Ne? Du musst dann da durch. Ich habe mit dem Produzenten telefoniert und der sagt, aber Julia, mach dir doch keine Sorgen, du weißt es doch, Regen sieht man doch nicht im Film. Und es stimmt wirklich.
Ja, aber es ist ja trotzdem alles grau, ist ja alles nicht
es
schön.
Es ist alles grau, Bild, genau. Ne? Aber so Regentropfen, also selbst wenn du jetzt bei strömendem Regen filmst, siehst du das nicht. Du siehst es auf den Klamotten, du siehst, dass die Jacken nass sind oder so.
Und du hörst es im Ton, das weiß ich jetzt als Radiomann.
Wenn du Glück hast, hörst du es im Ton, genau, das muss dann aber auch jemand aufnehmen. Aber normalerweise ist das sozusagen nicht so tragisch, und wir haben dann bei mäßigem Wetter am nächsten Tag sind wir dann durchgestartet, und wann immer es wunderschön war, haben wir auch wunderschöne Aufnahmen gemacht, und der Rest, da sagt man beim Fernsehen, das versendet sich.
Das kenne ich auch vom Radio, ja, ja.
Ja, sagt ihr es auch. Ja, ja.
Also wir sind mittlerweile in Masuren. Die Seenlandschaften hast du gerade schon beschrieben. Mhm. Wie sieht es denn da sonst aus?
Also es ist traumhaft schön. Es ist dunkelgrün. Diese Seenlandschaft ist in den Wäldern drin. Das war früher relativ unerschlossen. Das sind sehr flache Seen, weil das so Gletscher-Endmoränen sind, wo das entstanden ist. Also da war ganz lange Eis und ist quasi aus den Pfützen sind die Seen entstanden. Die sind zwar sehr groß teilweise, aber alle nicht besonders tief. Du hast dieses blaue Wasser, dann diese grünen Wälder, viel Nadelwald. Und dann hast du halt kleine Orte an den Seen. Natürlich ist das jetzt touristisch super erschlossen. Und das sind aber trotzdem immer noch so, also früher war das so das Land von Bären und von Wildnis. Masuren war so das Unerschlossene, da kam das Holz her. Deshalb sind diese Seen auch alle miteinander verbunden, weil man das Holz über so kleine Kanäle transportiert hat.
Okay.
Ja. Und Ärmland, was ja der andere Teil dieser Woiwodschaft ist, da wurde angebaut. Da gibt es nicht so viele Wälder, da gibt es auch keine Seen, aber da gibt es viel Getreide und solche Sachen werden dort angebaut. Deshalb gibt es da auch ganz andere Speisen. Mhm. Speisekarten in einem typisch ärmländischen Restaurant ist ganz anders als die in einem typisch masurischen Restaurant.
Das heißt, was gab es da in beiden Regionen zu essen?
Also im Ärmland gibt es viele Teigspeisen, vieles, was mit Getreide gemacht wird. Und in Masuren gibt es dann so die fleischlastigen Sachen. Da wurde dann auch mal ein Bär geschossen.
Dann wäre ich eher in Ärmland zu Hause.
Du wärst jetzt eher in Ärmland.
Das wäre eher so mein Ding.
Genau. Ja. Also meins ist eher Masuren. Einfach, erstens von der Landschaft her, das ist so ein bisschen wie Kanada. Das ist einfach irre schön. Und das Essen war auch gut. Also als Vegetarier ist es schwierig. In Polen grundsätzlich, dort schon erst recht. Du musst auf der Speisekarte dir einfach die Beilagen aussuchen. Ich esse jetzt nicht so viel Fleisch. Ich esse auch nicht so gerne Schweinefleisch. Und dann habe ich mir viel Kartoffeln rausgesucht. Gibt's tolle Sachen, tolle Beilagen, die man bestellen kann. Du musst halt nur so eine polnische Speisekarte wirklich auswendig lernen, weil kein einziges Wort ähnelt irgendeinem anderen deutschen Wort. Ist ja eine der 10 schwersten Sprachen der Welt, Polnisch.
Ja.
Und da kannst du dich an so einer Speisekarte, kannst du dir die Zähne
ausbeißen.
Kann man
sich mal ausprobieren.
Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Okay. Ist natürlich alles auch eine Region mit einer großen und bewegten Geschichte.
Absolut, ja.
Ostpreußen,
ja.
Früher mal, der Krieg, mittlerweile polnisch. Wie hast du das zu spüren bekommen?
Du spürst das überall. Also es gibt dieses moderne Polen. Masuren ist ein absolutes Urlaubsziel. Ich würde jetzt nicht im Juli und August dahin fahren. Da ist es komplett voll, komplett ausgebucht. Jedes Boot ist belegt, jedes Kajak, jedes Starkenboot ist belegt. Und die Polen fahren total gerne dahin. Da hast du nicht viel ausländischen Tourismus. Und aber außerhalb dieser Hauptsaison, wir waren jetzt im Mai dort, Mai, Juni oder auch dann ab September, hast du auch mal ausländische Touristen. Und da hast du auch so ein bisschen diesen Heimwehtourismus oder jetzt ist es ja eher dann schon der Großelterntourismus, dass jemand sagt, ich möchte mal dahin fahren, wo meine Vorfahren herkamen.
Ah, okay.
Robert zum Beispiel hat auch ostpreußische Vorfahren. Deshalb kann der auch so gut Deutsch. Der hatte nämlich eine Tante in Deutschland und die hat er in all seinen Ferien besucht. Er hat ganz oft die Sommerferien bei seiner Tante in Deutschland verbracht und deshalb spricht er so extrem gut Deutsch.
Ja.
Naja, und dann hast du natürlich solche Orte, so historische Orte. Also ja, die Wolfschanze ist dort, die ist in Masuren. Aber es gibt auch andere Orte. Es gibt einfach alte Schlösser. Du hörst an den Namen, also zum Beispiel das Schloss Steinort. Das wird jetzt geschrieben Stynort. Mhm. Steinort. Wurde früher natürlich anders geschrieben. Und das ist so ein historischer Ort, der jetzt gerade von, da gibt es so gemeinsame Denkmalschutzbestrebungen von Deutschland und Polen zusammen, dieses Schloss wieder herzurichten. Das ist eine große, große Ruine. Und das ist ein mega historischer Ort. Das hat einem Graf Lehndorf gehört, einer Familie von Lehndorf seit vielen Jahrhunderten. Und dieses Schloss ist deshalb so bekannt, weil der Heinrich Graf Lehndorf, der war im Widerstand, im heimlichen Widerstand. Der war also 25 Kilometer von der Wolfschanze entfernt. Der hat das Attentat auf den 20. Juli 1944 mit vorbereitet, mit ausgeheckt. Und ausgerechnet bei dem im Schloss hat sich jetzt Hitlers Außenminister der Joachim von Ribbentrop eingenistet. Oh. Also der kam da an und hat gesagt, guten Tag, ich wohne jetzt hier, da konntest du auch nichts gegen machen.
Ja.
Und jetzt musst du dir vorstellen, dass im Westflügel Hitlers Außenminister gewohnt hat, der von dort dann morgens gependelt ist zur Wolfschanze und zurück. Der wollte nicht direkt in der Wolfschanze wohnen, aber es war klar, er muss in der Nähe sein. Und im gleichen Gebäude jemand, der eigentlich total dagegen ist, der aber auch nichts dagegen machen konnte.
Das ist aber eine explosive Mischung.
Ja, und du kommst mit deinem Hausboot nach Steinort, legst da am Hafen an, läufst ein Stückchen und bist dann an so einem historischen Ort. Und das ist, finde ich, absolut beeindruckend.
Das war der Haupteingang. Hier war auch eine Einfahrt zum Schloss. Das war natürlich auch Kopfsteinpflasterweg, ja, das auch in meinen Genossenpreußen auch üblich war. Ein bisschen Fantasie muss man sich das so vorstellen, dass die Kutschen hier so reingefahren sind, von dieser Seite.
Vorgefahren sind.
Und dann haben sie hier dann geparkt.
Das war aber nicht der Robert, oder?
Nee, das war nicht Robert, das ist Piotr Wagner, der dort vor Ort in diesem Denkmalschutzprojekt sozusagen der Sprecher ist, der auch toll Deutsch kann. Der hatte so eine Tweetmütze auf und der war so ein bisschen, der sah ein bisschen historisch aus und er hat mir erzählt, dass die Leute im Dorf immer sagen, das ist der junge Lehndorf. Also der atmet Geschichte, der kann die ganze Geschichte erzählen und der macht Führungen durch dieses Schloss und hat so ein Bestreben daran, das zu erhalten. Diese Ruine ist irgendwann nach der Wende, glaube ich, für 1 Euro verkauft worden, weil da nichts mehr mit zu machen war. Ja. Zwischendurch war dort eine Kindertagesstätte. Also es ist immer wieder, dieses Gebäude ist immer weiterhin genutzt worden. Und jetzt wollen sie halt gucken, dass sie es wieder herrichten und fangen so mit einem Flügel an. Da ist schon so eine kleine Ausstellung drin. Und Piotr hat uns eben, weil wir lieb gefragt haben, hat er uns wirklich durch die Ruine geführt, was nicht immer gemacht werden kann, weil es einfach Denkmalschutz ist, ne? Und weil auch die Leute geschützt, also soll nichts auf den Kopf fallen und so. Und er hat uns durchgeführt.
Hitler war eine Wolfschanze. Er musste in der Nähe sein, aber er wollte nicht als Außenminister im Bunker leben. Ja? Wie sollte er auch die Gäste empfangen?
Aber der Heinrich von Lehndorff war jetzt nicht wirklich dafür, oder? Also das war doch ein Konflikt für ihn, oder?
Ja, also das ist eine sehr gute Frage. In dieser Zeit, als Ribbentrop 1941 hier sich einquartiert hat, Heinrich von Lehndorff hat auch bei diesem Attentat mitgewirkt.
Ja.
Also sozusagen vor seiner Nase. Von einer von den wichtigsten Leuten im Dritten Reich. Das klingt wie ein Krimi-Film, das ist eine wahre Geschichte. Ja.
Kann man denn diesen Flügel noch sehen? Also kann man da jetzt noch was sehen, wo der Ribbentrop gewohnt hat?
Ja, kann man
sehen. Oder eher dort oder dort?
Doch, da. Können wir gehen.
Gehen wir erst in den bösen Flügel.
Klar, da kam die Voyeuristin in mir raus, wollte ich als erstes sehen.
Natürlich.
Oh, wow.
True Crime.
Das war die Küche?
Das war die Küche und auch nach dem Krieg auch als Küche auch genutzt. Und man hat auf alten Herd von Ribbentrop gekocht.
Das ist der Ribbentrop-Herd?
Ja, viele von den engsten Kreis von Hitler, die hatten Angst, dass sie vergiftet werden.
Ja.
Und die hatten immer Vertrauten, der auch für ihn die Speisen vorbereitet hat. Die haben immer köstlich auch geschmeckt. Und Ribbentrop hat auch immer die Familie von Lehndorff zum Essen eingeladen. Man dürfte auch nicht Nein sagen. Die müssen immer auch gemeinsam essen. Und an diesem Herd hat man auch dann gekocht.
Das ist doch krass, oder? Also das ist so ein alter Herd, so ein alter Metallherd, so ein ganz großer. Den hat er sozusagen aus dem Westen anliefern lassen und dorthin bauen lassen. Das ist ein wahnsinnig schweres Teil, wie eine ganze Küchenzeile. Aber steht mitten in der Küche. Und ich fand das interessant, dass sie immer selber gekocht haben, um sicher zu gehen, dass sie nicht vergiftet werden. Und dann auch noch 3 Jahre lang der von Lehndorff dort immer zum Essen eingeladen war, in seinem eigenen Haus, so nach dem Motto, kommst du eben rüber in unsere WG-Küche. Und eigentlich aber ja den Feind vor der Nase hatte.
Ist das irgendwann aufgeflogen mal? Hast du das rausbekommen?
Also es ist insofern aufgeflogen, dass ja die Attentäter vom 20. Juli 1944 alle hingerichtet wurden.
Okay.
Also da ist es auf jeden Fall aufgeflogen. Also da ist ihm schon auch klar geworden, da ist auch dem Ribbentrop klar geworden, okay.
Ja.
Schwierige Sache. Also der wäre jetzt wahrscheinlich nicht zum Essen rübergegangen, wenn er das geahnt hätte. Also das ist schon wirklich ein abgefahrener Ort und der prägt dieses Dorf. diese Ruine ist sehr groß. Wenn ich mir vorstelle, dass das irgendwann mal hergerichtet ist, dass das irgendwann mal fertig ist mit den Gärten hinten dran, das ist absolut abgefahren. Und es gab dort auf dem Grundstück von Lehndorfs auch noch ein altes Jagdgebäude. Das war auch eine Ruine. Und es gibt einen anderen Grafen, andere Geschichte, der wohnt 80 Kilometer weiter und der hat dieses Jagdhaus abtragen lassen, also die Reste davon, und hat die in Gaukovo, in einem anderen Ort, auch in Masuren, wieder aufbauen lassen. Total abgefahrene Geschichte, und das steht dort noch und auch das kann besichtigt werden. Da ist ein Restaurant dabei und das ist auch ein Adliger, Alexander von Potocki, der uns da rumgeführt hat, auch ein super Typ. Und da ist quasi ein Teil von Schloss Steinort umgezogen nach Gaukovo. Das ist so eine Hammergeschichte, oder?
In der Tat. Und das zeigt ja schon, wie viel Geschichte da einfach vorhanden ist in der Region, ne?
Ja.
Und du hast doch wahrscheinlich auch, ich sag mal, die ältere Generation getroffen, die das noch zum Teil zumindest miterlebt hat, oder?
Ja, habe ich getroffen. Man findet jetzt heute unter den jungen Leuten nicht mehr so viele, die Deutsch sprechen. Aber wenn du so ab, ich sag mal, 75 plus, vielleicht
ja, genau,
sogar 80, genau, wenn du die sprichst, da findest du Leute, die noch Deutsch sprechen. Da findest du auch Leute, die Ostpreußen sind, die dort geblieben sind. Es mussten ja eigentlich alle raus, aber es gab dann immer so ein paar Gallier, die sich widersetzt haben und die geblieben sind. Und davon habe ich welche getroffen und dann habe ich überhaupt erst mal hören können, wie Ostpreußisch klingt. Man hört ja hier so Witzchen darüber, Kein, Main, solche Sachen. Und dann hörst du das in echt und da geht einem das Herz auf.
Die Mädchen sind zum Kissen da. Eckart, mein Vorname.
Guten Tag, ich bin Julia. Dzień dobry.
Und das ist dein Romeo?
Nee, das ist mein Kameramann, der Michael.
Ah, Michael.
Ja, der Romeo ist zu Hause.
Der Romeo ist zu Hause?
Ja.
Mensch, das Kind, auf ein paar Minuten kannst du doch einen wechseln. Ich habe diese
Schienen sperrlich. Der dachte, ihr werdet verheiratet.
Ja, also das waren zwei Kulturschocks. Erstmal dieses Ostpreußisch zu hören, war sehr lustig für mich, also diesen Dialekt zu hören. Und dann auch noch auf so ein ostpreußisches Fossil zu stoßen.
Ja, wer war denn das?
Das war, also der heißt Eckhard Rudnick, der ist dort auch bekannt. Es gibt jetzt nicht mehr so viele Ostpreußen und Eckhard hat jahrelang ein Starkenboot gefahren. Das sind so wie so venezianische Gondeln, in nicht so verschnörkelt, also so auf Masurisch, in einem Ort, der heißt Kutinen auf Deutsch. Und der hat sein Leben lang sozusagen Gäste gefahren und ist ein super witziger Typ, aber natürlich mit einem unglaublichen Altherrenwitz, war so ein bisschen Toni Erdmann-mäßig.
Ja.
Die Witze hat er alle nicht zum ersten Mal gesagt und dieses Dobrze, Dobrze, Tralala, also Dobrze heißt gut.
Das klingt großartig.
Polnisch, genau. Und dann ist das so diese Generation jovialer Mann, du wirst erstmal angesaut.
Wie sah denn der aus eigentlich, Eckart?
Ach, also es war so ein etwas kleinerer Mann mit weißen Haaren, ganz lustigen Augen, der war sehr fröhlich. Und da ich das aus meiner eigenen Familie kenne, dieses angeranzt werden, konnte ich da gut mit umgehen. Okay. Also ich konnte mich über den jetzt nicht aufregen oder so, ich fand den einfach unglaublich witzig. Und er hat auch absolute Nehmerqualitäten gehabt. Also wenn man ihm einen von Latz geballert hat, hat er gelacht, hat er sich gefreut. Und
der konnte einstecken, also auch nicht mehr
der konnte austeilen. Total einstecken und der war einfach so witzig und der hat, glaube ich, schon oft gedreht. Also der ist schon oft im Fernsehen gewesen, bestimmt auch im polnischen Fernsehen. Und der weiß einfach, was die Leute gerne aufnehmen wollen. Ist doch klar. Eckart ist Starkenbootfahrer gewesen. Natürlich wollen wir mit ihm aufs Boot.
Natürlich.
Und dann hat er gleich harte Ansagen gemacht.
Kameramann, komm mal her.
Komm mal her, Kameramann.
Er muss ja vorne sitzen.
Der muss uns sehen, ja?
Ja.
Das macht Sinn.
Also totaler Profi.
So, Kameramann.
Kameramann, geh mal da nach vorne.
Und er ist der Regisseur praktisch,
und er,
ne?
Genau.
Auf der Bank, wo keine Kissen sind. Ja?
Hat der Kameramann gemacht.
Wrubelchen.
Robert Schirtier.
Spatz.
Spatzelein.
Wrubelchen, das ist Robert Wrubel. Und Wrubel heißt Spatz.
Okay.
Na, schimmer mal, er untermott
mich. Ich pirsch mich von hinten ran.
Ja, und so wurde hier gestärkt, wie siehst, Land der dunklen Wälder und kristaller See. Das ist so hier, so ist das.
Das sagt man über Masuren.
Das ist uraltes Gebäude da oben. Das ist altes Hotel.
Sieht jetzt ganz ostpreußisch aus, ne?
Ja.
So wie ich mir das vorstelle.
Und hier war ein Kurhaus.
Ein Kurhaus, genau. Also er ist mit uns so einen Kanal lang gefahren in Kotin und dann kommst du an so alten Gebäuden vorbei und das hat er uns alles erklärt und hat aber zwischendurch einen Karlau nach dem anderen rausgehauen. Und der, ich sag mal so, der feministische Ansatz oder das Woke ist jetzt bei Eckart noch nicht angekommen.
Ja gut, aber muss ja auch nicht.
Muss auch nicht. Ja, und das ist einfach gute Unterhaltung gewesen und ich habe so ein bisschen was von diesem ostpreußischen Spirit mitbekommen. Mhm. Der transportiert sich ja über die Sprache. Und da gibt es eine Sache, die immer wieder vorkommt. Es wird an ganz viele Sachen hinten ein Chen gehört. Du hast ja eben schon gehört, Wrubelchen.
Das erinnert mich total an Günter Grass, der ja auch seine ganzen Bücher selber eingesprochen hat als Hörbücher. Als großer Grass-Fan habe ich die natürlich alle gehört. Blechtrommel, der Butt, Unkenrufe.
Genau, da kam
er
aus Danzig.
Da benutzt er das ja eben auch ganz gezielt, um bestimmte Szenen zu beschreiben. Ne?
Genau, und so ein Chen ist immer hinten dran und ist lieb gemeint. Und das hat er eben auch Robert, hat er nicht Robert genannt, sondern Wrubelchen, also kleiner Spatz.
Okay. Und wie hat er dich genannt?
Mich hat er Mariellchen genannt. Mhm. Hör mal selber.
Ich muss mal fragen, jetzt hier Robertchen, Mariellchen, macht man immer so ein Chen?
Ist das Chen, so, das ist ostpreußisch.
Das ist ostpreußisch?
Ja.
Chen.
Mit dem Chen.
Wieso?
Hier, Peterchen.
Na.
Nicht.
Das ist so schöner gesagt.
Schöner gesagt.
Luderchen.
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 Ist Luderchen was Liebes?
Ja, nein, das ist auch so ein witziges Mädchen.
Ein witziges Mädchen?
Na.
Das Luder auf Deutsch.
Ja, Luderchen, ja.
Was ist das Gegenstück vom Lorbas?
Das ist der Lausbub.
Das weibliche Gegenstück vom Lorbas ist?
Na, Lorbas, das ist ein pfiffiger Junge.
Pfiffig, nicht frech?
Ja. Nein.
Wofke?
Na, so kannst du sagen.
Wofke ist auch so ein frecher Junge.
Und Mariellchen?
Das ist ein Mädel.
Ja,
das
ja, aber,
ist doch nicht freches Wort.
Aber was wäre denn ein freches Mädchen? Wie würde die denn
Nein, da will ich dir nicht sagen. Da weißt du, wie sie heißen, die frechen Mädchen in Deutschland. Da will ich dir doch nicht sagen, das erklären. Da musst du dir das selber vorstellen.
Muss ich mir das selber vorstellen?
Ja.
Also frech ist dann auch nicht positiv in dem Sinne.
Na, siehste.
Aha, weil Mädchen nicht frech sein sollen?
Na, nein, die sollen harmlos sein. Immer so Pugé machen. Weißt du, lassen sie ein bisschen streichen.
Aha.
Pugé.
Das ostpreußische Rollenbild
ist antiquiert, ja.
Ja, mit dem bist du da konfrontiert worden.
Ich fand's unglaublich lustig. Ja. Also ich konnte mich über den königlich amüsieren.
Der ist großartig.
Es gibt ein Foto von uns beiden, da habe ich ihm, ich weiß es nicht, was ich gesagt habe, aber da war ich richtig frech zu ihm. Und da hat er mich in den Arm genommen und hat so gelacht. Und ja, der konnte eben auch einstecken.
Ja.
Ja, und also dann kannst du dir vorstellen, wie mein Team mich dann ab da genannt hat.
Mariellchen.
Ich war natürlich nur noch das Mariellchen.
Pugé.
Genau. Und die jungen Frauen an sich werden Mariellchen, also musst nicht Marie heißen oder so. Mariellchen ist eben das Mädchen.
Okay.
So, und dann hast du den Lorbas, hast du dir gemerkt, und den Bofke.
Ja, das waren die Buben.
Und das hörst du schon, ich finde, du hörst das schon lautmalerisch, dass ein Bofke noch ein bisschen frecher ist als ein Lorbas.
Der Lorbas klingt so lieb und Bofke, genau, das klingt schon so ein bisschen nach Krawall.
Der Bofke, genau, der, genau, lässt auch mal was mitgehen.
Okay.
So war das mit ihm.
Der Gondoliere von Masuren.
Der Gondoliere, genau.
Könnte man auch ein Buch drüber schreiben.
Und das ist ganz malerisch. Also dort in Krutinnen ist es unglaublich malerisch schön. Wenn du so einen Grünflash haben möchtest, musst du dorthin, aber nicht im Juli oder August.
Okay, weil da ist es zu voll.
Dann siehst du kein Wasser.
Ja. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, ihr habt euch vor allem auf dem Wasser bewegt und seid nochmal Hausboot gefahren.
Genau, wir sind ja sozusagen eine Woche lang Hausboot gefahren. Wir hatten uns ungefähr so eine Runde überlegt. Wir hatten auch einen Deal, dass wir das Boot in dem einen Hafen in Empfang nehmen und in einem anderen Hafen abgeben. Das kann man machen. Die Bootsbesitzer kennen sich alle untereinander und dann macht irgendeiner diesen Transfer. Das ist wie mit so einem Mietwagen. Und dann kannst du von dort weiterreisen. Und wir waren also eine Woche auf dem Boot. Wir hatten den ersten Tag dann hinter uns überstanden. Dann waren wir in dieser Ruine in Steinort. Dann sind wir weitergefahren und irgendwann kam der Moment. Ich habe immer gesteuert. Ich habe da total Spaß dran gehabt. Ja, Robert stand neben mir und hat mir die Geschichte der Masuren erzählt. Der Kameramann hat gedreht und dann war das aber wahnsinnig kalt, weil wir eben in dieser Woche auch nicht so tolles Wetter hatten. Und ich bin irgendwann unter Deck gegangen und habe gesagt, ich mache mir jetzt mal einen Tee. Ich gehe mal kurz runter. Und die Jungs hatten natürlich auch Bock, alle mal zu steuern. Mhm. Und da passierte, was passieren muss. Jemand von uns.
Du?
Nee, so. Ich saß ja unter Deck. Jemand von meinen drei männlichen Kollegen hat das Boot auf Grund gesetzt. Du hörtest einen Krack und es ging nicht weiter. Und dann war natürlich auch die Kamera aus, weil ich war ja unten. Und dann bin ich nach oben geflitzt. Der Michael hat seine Kamera wieder angeschmissen und hab mal gefragt, was passiert ist.
Wir haben hier ein bisschen nie so besonders tiefere Stelle.
Diplomatisch ausgedrückt.
Nichts Besonderes. Und dann bist du.
Da müssen wir jetzt mit dem Paddel.
Aufgelaufen. Okay.
Ah, da war ich schon im Panikmodus.
Klingt aber noch ruhig.
Ja, ich werde dann so ganz sachlich.
Wir sind ja im Wind. Das geht überhaupt nicht. Wir können ja nicht gegen den Wind jetzt stoßen.
Da hört man die Panik.
Hier sind doch überhaupt keine Warndinger, oder?
Dieses, doch, an der linken Seite
das
sind
da. Was bedeutet das denn?
Da näher an dem Land, also an dem Schiff, sollte man nicht reinfahren.
Das heißt, aber du bist eigentlich auf der richtigen Seite gefahren.
Eigentlich ja.
Eigentlich.
Hier wird es noch flacher hier drüben.
Es war furchtbar.
Du paddelst,
ja,
oder was? Wir bewegen uns keinen
doch,
Zentimeter.
Wir bewegen uns, das sehe ich an dem Untergrund.
Ja, da waren wir uns sehr uneinig.
Ja.
Da bewegt sich gar nichts. Wir können doch nicht gegen den Wind paddeln. Das kriegen wir doch gar nicht hin.
Es war so aussichtslos alles.
Guck mal hier, das Ding da. Da im Wasser.
Aha.
Das aussieht wie ein versunkener Rettungsring. Das ist die ganze Zeit hier.
Was war denn das für ein Ding?
Ich muss so lachen. Ich höre das an meiner Stimme, welche Panik ich da hatte, weil ich wirklich gedacht habe, wir haben dieses Boot geschrottet.
Wir kommen hier nicht weg. Hier können wir jetzt übernachten.
Nein. Ich spüre nach dem, dass wir uns bewegen.
Da hast du den Optimisten, Robert, der hat das alles ganz locker genommen und für den war klar, wir kriegen das hin. Was im Film nicht vorkommt ist, wir haben dann Wokasch angerufen und haben dem erzählt, was passiert ist, weil der hatte nichts mit unserem Bootsvermieter zu tun. Ich habe ja auch sofort gedacht, wir kriegen die Kaution nicht zurück, das wird ja schiss teuer, wir fliegen alle raus. Und dann haben wir Wokasch angerufen und haben gesagt, pass auf, Folgendes ist passiert. Das ist auch oft in diesen Seen, da sind ganz flache Stellen, obwohl es ein großer See ist, da kannst du drin stehen.
Mhm.
Und wir haben diese winzigen, da gibt es so winzige Pinökel im Wasser, die sind so, ich glaube, schwarz-gelb gestreift oder schwarz-weiß gestreift, die haben wir nicht gesehen. Und Wokasch sagte, ja, einer von euch muss rein. Einer muss ins Wasser und muss das Boot rausschieben.
Aber das war doch kalt bestimmt, ne?
Ja, aber das Boot war ja trotzdem da. Dem Boot war das egal,
wie
kalt das Wasser war.
Und dann war die Wahl entweder du oder Robert der Kameramann
jetzt,
oder der Tonmann.
Ja, jetzt hatte ich ja schon solch einen polnischen Helden dabei, der die ganze Zeit mir erzählt hat, er friert nicht, ein Masure friert nicht und so. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt wollen wir mal sehen, ob du ein echter Masure bist.
Ich glaube, du musst rein.
Ich kann das machen. Ich habe auch die Schuhe, passende Schuhe dafür.
Hat ihm gar nichts gemacht.
Hast du einen Neoprenanzug dabei?
Ja, nein, so viel brauche ich
nicht. Du gehst nackig rein?
Ich habe passende Schuhe.
Boah, das ist ein echter Kerl. Ich koche dir dann einen Tee, ja?
Ja, er hat sich dann, ist dann in Jogginghose reingegangen.
Ja, aber so viel zum Thema traditionelles Rollenbild, ne?
Ja.
Frau kocht Tee,
dann hat
Mann
er sich
geht
ausgezogen,
ins Wasser.
Genau. Dann hat er sich ausgezogen, hat er sich nackig gemacht, hat aber die Jogginghose angelassen.
Guck mal, ich habe was für dich vorbereitet.
Den Rettungsring wollte er nicht, den ich ihm angeboten habe.
Bei dieser Tiefe, das wird nur stören.
Und dann ist er, ohne zu mucken, ins Wasser gestiegen. 9 Grad Wassertemperatur. Ich glaube 14 Grad Außentemperatur. Also es war schon wirklich schattig.
Was war das für ein Monat, als ihr da wart?
Mai.
Naja.
Mitte Mai.
Ja, ich glaube, wir bewegen uns schon.
Da stand er dann vorne am Bug und hat das Boot geschoben.
Ist es kalt?
Nein, ich bade auch im Winter.
Ach stimmt, hast du ja erzählt, du bist ja so abgehärtet, ne? Wahnsinn.
Ja, also Bootsteuern kann ich, glaube ich, besser als die Jungs. Ich sage das jetzt mal hier so frech. Ich bin ja in dem Podcast, die können ja jetzt auch nichts machen.
Ich kann nicht widersprechen.
Andere Sachen konnten die wirklich toll. Der Robert konnte alles besser als ich. Der konnte wirklich alles besser. Das ist echt wirklich ein polnischer Superheld. Nur Bootsteuern, das ist nicht seins.
Ja, aber ich merke schon, also für den Robert, der hat dir schon ganz gut gefallen, ne?
Ich fand ihn gut, ja. Ich fand ihn gut. Also ich fand, das wäre jetzt nicht mein Mann, aber also mein okay. Typ so. Aber ich fand den schon gut. Also an dem war einfach alles irgendwie so Alles hat gestimmt.
Ja.
Solange der kein Boot steuern muss, ist alles cool.
Okay. Jetzt haben wir ja vorhin schon der Eckhart kennengelernt.
Ja.
Hast du noch ein bisschen mehr rausgefunden über das, ich sag mal, traditionelle Leben da in Masuren?
Also ich habe noch eine Frau getroffen, die Christel, die ist auch so, ich würde sagen, Ende 70, die hatte dort lange Jahre ein ostpreußisches Museum. Die hat alles gesammelt, was Leute ihr gegeben haben aus ihren ostpreußischen Devotionalien sozusagen und hat da so ein kleines Museum draus gemacht. Also da war alles ausgestellt und ich glaube, dass Leute, die dorthin kommen aus dieser Generation, dass das für die extrem bewegend ist. Also die hat, du gehst da einfach so durch und guckst dir alte Puppen an, Puppenkoffer, Dinge, mit denen die Kinder früher gespielt haben, gestickte Sachen, so Kittelschürzen, lauter so altes Gedöns, würden wir jetzt sagen.
Also Kulturgeschichte eigentlich.
Kulturgeschichte, ja, ostpreußische Kulturgeschichte, die sie einfach erhalten hat und aufgehoben hat. Und die hat erzählt, dass eine Frau in die Ausstellung kam, also da sind die Leute sind ja mit Reisebussen angekommen, um das zu sehen. Und da ist eine Frau dahin gekommen, die mit so einem Koffer geflohen ist und die ist ohnmächtig geworden. Also die ist nur durch den Anblick sozusagen retraumatisiert worden, weil das so verknüpft war mit der Geschichte. Also das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, was da für Emotionen drinstecken. Und die Christel kann das halt erzählen. Die erzählt unglaublich viele ostpreußische Witze. Also die ist eigentlich das weibliche Pendant zu Eckhart. Die hat auch einen Kala noch einen anderen drauf gehabt, hatte auch diesen reizenden Dialekt gehabt, hatte aber auch so eine ostpreußische Raubauzigkeit, wie sie gesprochen hat. Und die haben wir besucht, die haben wir in diesem Freilichtmuseum besucht, mittlerweile hat sie das an ihren Sohn übergeben. Sie ist aber immer noch dort auf dem Grundstück und sie hat uns rumgeführt und da steht auch noch das Haus, in das sie als junge Frau mit ihrem Ehemann eingezogen ist, mit den Schwiegereltern. Und das Haus ist so klein, dass du aufpassen musst, dass du es nicht aus Versehen verschluckst. Und das hat sie mir gezeigt.
Das war schon ein enges Haus. Für zwei Familien, da war schon eng.
Und für kleine Menschen, oder?
Nein, Schwiegervater war ganz groß. Früher waren die Häuser so niedrig, wenn das heißt, die mit der Wärme, das war kalt. Mhm. Und die haben dann so kleine Tierchen, kleine Fensterchen.
Kleine Tierchen.
Ja, kleine Türchen, ne?
Ja.
Denn jedes masurische Haus hat zwei Eingänge gehabt. Öfter haben die Gäste sich in der guten Stube, weißt du doch selbst, immer in guter Stube. Ne?
Weiß ich doch selbst.
Ja, ja, ja.
Weißt du doch, Julia.
Genau. Und dann hat sie mich mitgenommen in die gute Stube. Das ist jetzt auch so ein bisschen, dieses Haus ist einfach jetzt wie so ein kleines Freilichtmuseum. Da kannst du durchgehen, musst dich eben bücken, wenn du durch die Tierchen durchgehst. Mhm. Und hast dann auch so ganz viele Devotionalien, eine Kinderwiege, also das ist jetzt noch das Schlafzimmer, das Kinderzimmer, die Küche eingerichtet und eben die gute Stube. Und in der guten Stube haben wir Platz genommen und da hat Christel viel erzählt, auch viel von diesem Leben erzählt, als sie nach dem Krieg dort geblieben sind. Die haben sich entschieden zu bleiben und sie sagt, es war sehr, sehr schwer als Deutscher sozusagen dort zu sein, wo jetzt dann die Polen das Sagen hatten und die hat keine leichte Kindheit gehabt, also wir würden es heute Mobbing nennen und die hat wirklich so eine Story nach der anderen von früher erzählt und sie hat aber auch erzählt, sie fühlen sich als Deutsche, also wenn zum Beispiel Fußball-WM ist oder so, dann sagt sie, sind wir automatisch immer für Deutschland. Aber wenn sie dann in Deutschland zu Besuch sind, was ja dann irgendwann möglich war, dann sagt sie, dann fühlt sie sich dort total fremd. Also da ist auch nicht ihr Zuhause. Okay. Und das ist schon so eine tragische Komponente.
Fremd in der eigenen Heimat quasi, gewesen zumindest damals. Ne?
Dein Zuhause, dieses Ostpreußen, dieses Deutschland, was aber regional verortet ist, an einem Ort, der immer noch dein Zuhause ist, dass es das einfach nicht mehr gibt. Ja. Also ich glaube, dass in diesen Leuten einfach so ein großer Schmerz ist. Also da liegt so eine Melancholie über dem Land. Und ich habe mir eingebildet, dass ich das auch fühlen kann. So.
Viele fragen, sind wir Polen oder Deutsche? Wir sind Deutsche. Das vielen, und überleg mal, der Sport und alles. Wir sind immer für Deutsche. Ist komisch, aber so ist, ich sage die Wahrheit. Aber wenn wir in Deutschland sind, das Deutschland ist uns auch fremd. Wir haben da Familie, wir besuchen die, aber das zieht uns nach Hause. Ich konnte sich nicht vorstellen, in Deutschland zu leben.
Was die Christel auch erzählt hat, ich höre es jetzt wieder, ist, dass sie gesagt hat, wir haben nicht so gut Deutsch gelernt. Also die war nicht so lange in der Schule und Deutsch wurde ja dort auch nicht mehr unterrichtet. Das heißt, das, was du von deiner Mutter gehört hast, das ist das, was du übernommen hast. Deshalb sagt sie, ihr fällt es schwer, deutsche Briefe zu schreiben. Das kann sie nicht fehlerfrei. Das ist auch, glaube ich, so etwas, was dich dein Leben lang begleitet, wenn du das Gefühl hast, du hast so ein Manko oder so ein Stigma irgendwie.
Aber sie hatte ja wahrscheinlich auch nicht mehr viele Leute gehabt dann damals, mit denen sie dort sprechen konnte. Die waren ja alle entweder vertrieben worden oder geflohen.
Naja, Eckart war zum Beispiel da, den kennt sie auch. Also die kennen sich schon lange. Ich glaube, die schenken sich auch nichts.
Okay.
Die zwei, das ist eine ganz, ganz kleine Gruppe, die geblieben ist. Ich könnte es jetzt nicht in Prozent sagen, aber schätzungsweise, keine Ahnung, 5%, ja. 2%. Das war eine Entscheidung. Vielleicht waren das auch Mischehen, dass der eine Partner polnischstämmig war und gesagt hat, wir bleiben. Wäre aber eher untypisch. Aber wenn du jetzt einen Hof hattest und gesagt hast, was soll ich, wenn ich jetzt vertrieben werde, wenn ich nach Deutschland gehe, dann bin ich gar nichts. Ja, hier habe ich meinen Hof, ich will bleiben. Also das ist schon, also das ist jetzt wirklich so ein Thema für so einen Heimatverein oder so eine Landmannschaft. Die können, glaube ich, da ganz in die Tiefe einsteigen.
Aber ist schon eine bewegende Geschichte, die du da zu spüren bekommen hast, ne?
Absolut. Und auch Christel hat mich Mariellchen genannt zum Abschied.
Okay, also es machen nicht nur die älteren Herren, sondern auch die älteren Damen.
Absolut, alle machen das, ja.
Also ganz viel, was du mitnimmst, einfach historisch oder auch so zum Verständnis der Situation von damals, die wir beide ja einfach nicht miterlebt haben, was man ja sich anlesen kann heute nur noch. Ja. Aber so wird es ja viel eindrucksvoller, wenn man es wirklich dann von den Leuten erzählt bekommt, ne? Was nimmst du noch mit aus Masuren?
Also ich nehme so beides mit. Ich nehme diese Schwere mit, die ich dort spüren konnte, das Verlorene, so in dem Sinne. Und dann nehme ich gleichzeitig die Leichtigkeit mit, dass es ein wahnsinnig schöner Ort ist, um hinzufahren, um total runterzukommen. Ich bin dann selber noch eine Woche geblieben und bin nochmal alleine mit dem Hausboot gefahren, mit meinem Mann zusammen. Und du kommst so runter, es ist eine solche Tiefenentspannung dort. Das war schön und ich konnte da das auch nochmal alles so nachvollziehen, was dann für den Film wichtig war. Wie will ich das erzählen und so. Also du hast so beides, das Schwere und das Leichte. Du hast alte Rezepte, du hast Speisen, die dort noch angeboten werden, wo du weißt, das hat meine Oma früher auch gegessen. Das ist sowas Typisches. Und und dann hast du so Begriffe wie Mariellchen oder Lorbas oder Bofke, wo ich mich jetzt wie ein Keks freue, wenn ich das irgendwo höre, wenn es jemand sagt oder wenn ich es lese und denke, ja, das ist Masuren oder eben Ostpreußen. Also für mich ist es eher Masuren als Ostpreußen, aber das ist so hängen geblieben. Und so ein Verbundenheitsgefühl. Und einen habe ich noch für dich, noch einen ostpreußischen Begriff, den du unbedingt lernen musst.
Kommt jetzt noch ein Eckart?
Ja, einen habe ich noch.
Wir fahren jetzt im Räuberkanal, bitte Portemonnaies einstecken, sonst wird umgelagert. Mhm. Weißt du, was das ist, umlagern?
Umlagern?
Ja. Klauen.
Das ist Umlagern.
Klauen ist ein hässliches Wort. Und umlagern ist so kulturell.
Ist das nicht großartig? Ja. Umlagern, sonst wird umgelagert.
Er mag keine hässlichen Worte, er mag keine frechen Mädchen, er mag nur brave Mädchen und schöne Worte.
Ja, und Puget, Puget.
Puget, Puget, Julia.
Das habe ich mir auch gemerkt.
Den Link zum Film, den Julia in Masuren gedreht hat, findet ihr wie immer in den Shownotes in der ARD Audiothek. Da könnt ihr uns übrigens auch abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge, zum Beispiel die nächste nicht, die schon in 2 Wochen rauskommt und in der wir nochmal reisen an die Seidenstraße, ganz konkret diesmal nach Tadschikistan. Ein Land, in dem viele Frauen Monobraue tragen. Julia wird erzählen, warum und auch, wieso eine tadschikische Braut an ihrer eigenen Hochzeit früh ins Bett muss. Und natürlich frage ich sie dann auch, ob es an der Grenze zu Afghanistan eigentlich gefährlich war. Also die nächste Folge in 2 Wochen, die nächste Folge von Ostwärts. Und bis die rauskommt, hat Julia noch einen Tipp für euch.
Ja, ich will mal hier Werbung machen für einen meiner Lieblingspodcasts. Und das ist das Flexikon. Das ist ein selbsternannter Laber-Podcast mit Bildungsauftrag. Den machen Steffi Banowski und Anne Radatz. Die haben beide wirklich amtlich einen an der Waffel. Die stellen kluge Fragen, die sind unglaublich lustig und die stellen auch so Fragen, also da wird's auch mal peinlich. Die sind sich nicht zu schade zuzugeben, was bei ihnen nicht so richtig läuft. Also so ganz tolle Anti-Heldinnen. Und die sprechen immer bei jedem Thema getrennt voneinander mit anderen Experten und geben das dann preis. Und da gibt es zum Beispiel eine Folge, die 68, die heißt Camping Extrem, wie überlebe ich in der Wildnis? Und hätte ich mir natürlich gewünscht, dass sie mich als Expertin einladen. Ich muss mich bei denen jetzt mal einkratzen. Vielleicht gibt es mal eine Folge davon. Und selbst wenn einen das Thema mal nicht interessiert, ist es jedes Mal bisher bei mir so gewesen, dass ich laut gelacht habe, weil die einfach Weltklasse sind. Also hört mal rein ins Flexikon, den Laber-Podcast mit Bildungsauftrag in der ARD-Audiothek.